Da sitzt ein Blinder am Wegesrand und er ist schon lange blind, von Geburt an blind. Er bettelt, er hofft und dann merkt er, da kommt eine große Menge vorbei und er muss schon irgendwie von Jesus gehört haben, dass das ein besonderer Typ war. Jedenfalls kommt irgendwie an ihn die Stimme und die Info, das ist dieser Jesus, von dem man gehört hat, er kann Blinde heilen, er macht Lahme gehend. Und dieser Pilgertrupp, der nähert sich, weil Jesus ist mit seinen Leuten unterwegs Richtung Jerusalem. Und dann fängt er an zu schreien. Er schreit und schreit. Die Menge sagt, mach, peinlich, ruhig. Schreiende Erwachsene, ne, in der Fußgängerzone, findet ihr auch unangenehm und peinlich. Also da sagt man, cool bleiben oder man ruft eine gewisse Nummer an. Und auch hier so. Ne, aber er hört nicht auf. Und dann geht Jesus zu ihm. Frag diese coole Frage, diese tiefe Frage, was willst du denn eigentlich? Was soll ich für dich tun? Dass ich sehen kann. Und dann heilt er ihn. Ich liebe diese Geschichte. Und zwei Vorbemerkungen vorneweg, was wir von den Blinden lernen können. Und wenn ihr dann den Rest euch nicht mehr konzentrieren könnt, weil es so lang wird, nein. Ja, dann nehmt ihr einfach die zwei Gedanken mit, weil die kann man sich gut merken, finde ich. Ne? Weil die entzünden sich und orientieren sich an dem Dialog selbst. Nämlich, was ich von dem Blinden lernen möchte als erstes, er wendet sich an Jesus. Er schreit, er ruft und selbst wenn die Stimmen sagen, das bringt nichts oder hör auf, das ist peinlich, er ruft. Jakobus sagt an anderer Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wisst ihr, ihr Lieben, das ist unser Problem manchmal. Wir können uns zwar drauf aufregen über manche Dinge oder wir leiden unter manchen Dingen, aber hier heißt es, mach sie zum Gebet. Wende dich doch überhaupt an ihn. Denk nicht nur drüber nach, sondern bitte, ruf. Man hört heutzutage viel über alle möglichen anderen Gebetsformen. Ja, lieben Leute, auch Lobpreis ist wichtig und ist total gut. Es gibt auch hörendes Gebet, auch wichtig. Aber ist euch aufgefallen, dass Jesus, wenn er redet, am meisten darüber redet, beim Beten bittet? Ich weiß, gute christliche Literatur weist uns in diesen Zeiten immer darauf hin, hey, nicht nur bitten, sondern auch alle möglichen anderen Sachen. Aber Jesus lehrt vor allen Dingen zu bitten. Warum? Weil wir Bedürftige sind. Du, ich, wir sind alle Bettler. Wir sind geistlich blind. Wir sind geistlich verarmt. Wir haben immer Grund zu betteln. Und es gilt zu bitten. Es ist nichts Negatives daran. Es ist nur ein Ausdruck davon zu sagen, ich brauche dich, ich brauche dich. Und wenn alle Stimmen sagen, ja, ganz cool bleiben, dann sag, nein, es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, zu bitten. Ihr Lieben, egal was du Dunkles in deinem Leben vielleicht mit dich trägst, ob du in der letzten Woche jemanden gekränkt hast, angefahren hast, den du liebst, ob du irgendwie Sachen hinterzogen hast, ob du schon mal Diebstahl getragen hast, ob jemand ein Mörder war. Ihr Lieben, wir sind alle Bettler. Und die gute Botschaft ist, hier ist einer, der gerne hilft, egal wie groß, egal wie klein die Sache ist. Das Thema ist nur, bringen wir unser Anliegen zu ihm? Das ist die erste Sache, die ich von ihm lernen will. Mit der Sache zu ihm hin. Wir gehen noch ein bisschen konkreter darauf ein, aber und dann sagt er, jetzt werd konkret, was ist dein Anliegen? Bring es auf den Punkt. Was willst du, was ich für dich tun soll? Und er könnte jetzt ganz viele andere Sachen antworten, ne? Und er sagt, ich will sehen können. Ich mag das, eine starke Stelle. Man denkt, das ist doch offensichtlich, was der will. Es ist nicht immer offensichtlich. Nun, die zwei Sachen bringen uns schon mit und sagen, hör auf, Gott zu langweilen, indem du ihm nur die Augen voll heulst, dass alles schwierig ist oder was auch so, sondern wende dich an ihn, mach es konkret, fordere ihn ruhig heraus, indem du sagst, das ist das große Problem in meinem Leben. Bitte, rette. Das traue ich dir zu. Nun, er sagt hier, ich möchte sehen können. Und es war der Theologe, der norwegische Theologe Ole Hallesby, der mich darauf gebracht hat durch einen Aufsatz, darüber nachzudenken, hey, wir haben auch ein Sehproblem, nämlich ein geistliches Sehproblem. Und was können wir sozusagen lernen über unser geistliches Sehen? Was ist, wenn die innere Sehkraft nachgelassen hat oder gar fehlt? Schauen wir uns das an und gehen so nochmal sozusagen diesen Ritt durch. Diese Passage durch. Wenn die innere Sehkraft nachlässt. Manch einer kennt es vielleicht, manch einer hat es vielleicht noch gar nicht erlebt. Aber ich bringe mal ein Beispiel, paar Beispiele, wie das sein kann. Wenn dir Jesus schon mal begegnet ist in deinem Leben, wirklich, als Person, als Wirklichkeit, dann hast du es schon mal erfahren, dass du dieses Buch zum Beispiel hier liest, die Bibel, und sie ist eine Quelle der Freude. Und das ist nicht nur Wissensaneignung, sondern du liest es und hast das Gefühl, Gott redet mit dir. Es trifft dich ins Herz. Und vielleicht gab es auch eine Zeit in dir, wo du sagst, das ist mir so kostbar, das ist nicht nur Wissenserweiterung, das ist, du hast immer eine Bibel dabei und du hast dich darauf gefreut, sie zu lesen sogar. Ja, und es war nicht nur so Pflicht, man, als Christ muss man lesen, nein, du wolltest darin lesen. Und dann hast du morgens drin gelesen und abends, und wenn du mal mehr Zeit hattest, cool, dann hast du dich zurückgezogen und da gelesen. Es gab auch viele andere gute Bücher, aber du hattest eine Sehnsucht danach zu lesen, weil Leben dir entgegenkam. Du hast gesehen. Du hast eine Wirklichkeit erkannt in diesen Worten, die du sonst nicht hattest. Und es hat dein Herz berührt. Es hat dich verändert. Es hat dich in die Nähe Gottes gezogen. Und du hast ihn gehört. Es hat dich einfach bewegt. Aber irgendwann wurde es kühler. Aus Sehnsucht wurde Gewohnheit. Aus Gewohnheit wurde vielleicht sogar Pflicht. Und jetzt, wie konnte es so weit kommen? Oder andere Sache, geistlich sehen. Da gibt es Sachen, die laufen vielleicht nicht gut in deinem Leben. Früher hat dich das vielleicht aufgeregt, wenn du neidisch wurdest auf andere. Und das hat dich berührt und hast gesagt, wie kann mein Herz so sein? Wenn du andere angefahren hast, deine Kinder, deinen Partner oder andere Leute, liebe Freunde, in der Gemeinde jemanden, oder nur übel gedacht hast und du konntest gar nicht damit weiter umgehen, du dachtest, oh nein, was ist das? Wenn du Zeit vergeudet hast, wenn du nur an dich gedacht hast und dachtest, oh, das ist ja Zeitverschwendung. Nee, ich habe so eine Sehnsucht, für andere zu denken, für sie zu beten oder zu geben, mich um andere zu drehen. Aber irgendwann hat es dich nicht mehr berührt. Es stört dich gar nicht, dass du nur bei dir bist. Vielleicht hast du dich auch daran gewöhnt, es ist normal, dass ich mich über Dinge aufrege, über Menschen aufrede, die Bitterkeit in meinem Herzen. Es ist kalt geworden. Die Sehkraft hat nachgelassen. Es stört dich gar nicht mehr. Du siehst es gar nicht mehr. Vielleicht noch ein Indiz, wie die Sehkraft manchmal nachlassen kann. Die Situation und der geistliche Zustand der Menschen um uns herum. Vielleicht gab es eine Zeit in deinem Leben, da hat es dich umgetrieben. Und das war eine der größten Sachen für dich, sagen, ich möchte, dass andere Leute Jesus kennenlernen. Aber wie schön, es ist so ruhig geworden im Leben, weil jetzt zählt nur der Alltag, der gewohnte Trott. Manchmal denkt man noch dran, aber eigentlich geht es um das, was ich zu tun habe. Klar, sonntags in der Kirche. Aber wie es den anderen Leuten wirklich geht und wie es in ihnen aussieht, das tangiert dich schon lange nicht mehr. Manchmal kommt so ein Aufflammen und du erschreckst. Was passiert? Die innere Sehkraft hat nachgelassen. Du siehst nicht mehr klar. Leute, es gibt so viele Möglichkeiten. Und Leute, es ist nicht schlimm, wenn wir ehrlich dazu stehen. Es gibt einen, der heilen kann. Doch es ist wichtig, das zu erkennen. Und vielleicht den, der es noch gar nicht kennt und denkt, was? Kann es so lebendig sein? Kann es so leidenschaftlich sein? Kann es wirklich so sein, dass ich mich freue, um den anderen mich zu drehen und zu kümmern? Kann es wirklich so nah sein an Gott? Ja. Was eigentlich stört unser geistliches, unser geistliches Sehvermögen. Ich hoffe, ich habe richtig zitiert. Jetzt muss ich mal. Eigentlich ist es immer das alte Wort, was uns die Bibel lehrt, Sünde. Dabei ist eigentlich gar nicht das, was dunkel ist in unserem Herzen, das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass wir es nicht benennen und nicht zu ihm bringen, sodass er uns heilen kann, sondern wir vergessen es. Und hier kommt das Zitat von Ole Hallesby: Unbekannte Sünde zerstört unser geistliches Sehvermögen bis zur völligen Blindheit. Wir entschuldigen, wir deckeln, wir erklären, wir sagen, das ist doch normal oder es kann jedem passieren, anstatt einfach es zu ihm zu bringen. So bleiben wir immer mit der Sache bei uns allein. Aber würden wir es zu ihm bringen, dann könnte er es reinigen und wir können wieder klar sehen. Etwas Neues kommt in unserem Leben. Aber so bleiben wir bei uns. Zwei, drei Beispiele vielleicht auch hier, um das zu versuchen zu illustrieren. Wir leben zusammen. In Familien, Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften. Und wenn ihr mit Leuten zusammenlebt, dann ist das so, dass wir aneinander ecken. Ne? Also, ich kenne das jedenfalls. Und am Anfang war es immer so, gerade wenn du neue Freundschaften bist, Beziehungen, du gehst hin und sagst, es tut mir leid. Eigentlich ist mir die Freundschaft so wichtig, unsere Partnerschaft so wichtig. Das war dumm von mir. Und ich bringe hier einfach das, wo ich schuldig an dir geworden bin. Und dann passiert es wieder, ihr eckt wieder aneinander und du gehst wieder hin. Es tut mir leid. Aber irgendwann hast du gesagt, es reicht jetzt hin. Diesmal gehe ich nicht hin. Ich warte, bis der, die andere auf mich kommt. Und du wartest. Du wartest. Und wenn das Problem auf den Tisch kommt, dann reagierst du energisch und gereizt. Merkst du, dass Bitterkeit da ist und Wut. Aber du sagst nicht, es tut mir leid, weil die andere Person jetzt endlich mal ihre Schuld eingestehen soll. Und dann merkst du, dass es zu Hause entweder ganz ruhig wird und so eine ganz blöde Atmosphäre herrscht, oder es wird laut. Aber diese gute gemeinschaftliche Art, das, was du genossen hast, das Leben, das ist weg. Das, weil du die eine Sache nicht vorgebracht hast, hat es getötet. Es hat nicht nur dich bitter gemacht, es hat die ganze Atmosphäre vergiftet und auf einmal ist es was kaputt gegangen. Oder Sorgen, Ängste. Vielleicht gab es eine Zeit, wo du voller Vertrauen warst und du konntest alles in Gottes Hand legen. Und dann hat man dir gelehrt, hey, du musst dich auch gut planen und denken. Planen und denken ist gut. Ja, aber dann hat sich nur noch alles um Planen und Denken gemacht, gekümmert. Du hast überlegt, wie du dein Geld einsetzt und wo du es anlegst. Du hast angefangen, dich zu informieren, wie geht diese Welt weiter? Wie sind die Entwicklungen? Und aus Denken, Planen, Informieren wird Sorgen, wird Angst. Und die Sorgen und die Angst, die bekämpfst du, indem du dir noch mehr Informationen hältst und noch mehr zurückhältst. Auf der finanziellen Ebene merkst du auf einmal, früher hast du gerne gegeben, du hast nicht drüber nachgedacht, wenn die Beutel vorbeigekommen sind, die Körbchen oder so, hast du nicht nachgedacht, wie viel habe ich jetzt, kalkulierst du ziemlich genau und denkst, ja, aber jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich klarkomme und so und dann, was übrig bleibt, gibst du rein. Früher hast du gedacht, oh, ich gebe rein, dann wird schon noch genug für mich übrig bleiben. Es hat sich irgendwie verkehrt. Oder in Sorgen, was die Zukunft bringt. Zuerst warst du wachsam, du hast für gebetet, aber du hast vertraut, der Herr wird es gut machen. Aber auf einmal haben sich Ängste eingeschlichen und du denkst, oh nein, wo soll das alles hinführen? Mit dieser Welt. Und du merkst, mein Handeln bestimmt Angst, Sorge. Es ist nicht nur gutes Planen, es ist nicht nur Informieren. Es ist auch nicht ein Handeln aus Liebe und Verantwortung. Es ist getrieben eigentlich von Angst und Sorge. Es hat sich verkehrt. Weil du die Sachen nicht auf den Punkt gebracht hast, worum es dir eigentlich geht. Und es hüllt dich ein. Und ich kann euch Beispiele, ganz lapidare Beispiele bringen. Ne, die Hitzewelle zeigt mir dann immer mein altes Wesen. Wenn ihr in den heißen Tagen auf mein Handy gucken würdet, gibt es eine App, die ist enorm hoch beansprucht. Das ist die Wetter-App. Und ich kalkuliere ganz genau, wann die Sonne aufgeht und wann sie wieder runtergeht, wie die Temperaturen sich entwickeln, wann ich das Haus dicht machen muss, wann ich es wieder öffnen kann, wie lange ich aufbleibe, am besten noch nachts aufstehe. Und gut und schön. Aber da verkehrt sich was. Und fragt mal meine Frau. Auf einmal ist es nicht mehr Segen für die Familie, es wird Terror für die Familie. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wehe, du lässt die Tür zu lange auf, dann wird es warm im Haus, Mann! Der Junge ist unausgeschlafen, weil er nachts wandelt, durchs Haus und alle Fenster aufreißt, damit es cool wird, kühl wird im Haus. Und aus Vorausschauen, aus Planen, eigentlich aus liebevoll merkst du, das war nicht mehr liebevoll. Jetzt geht es um Angst, jetzt geht es um Sorge. Jetzt geht es um was ganz anderes, was dich hier treibt. Und du willst kontrollieren. Und wenn du in dein Herz guckst, dann denkst du, Johannes, was ist eigentlich das Einzige, was du willst? Am liebsten würde ich das Wetter beeinflussen können und es alles wieder umdrehen. Kontrolle, Sicherheit, das ist jetzt mein Gott. Entschuldigung, wenn ich es mal so auf den Punkt bringe. Aber es ist so. Und deswegen gucke ich rein. Nicht, weil es mich interessiert, wie das Wetter wird. Und nicht, weil ich da gute Schlüsse draus ziehen will. Ich denke, wie kommt das in mein Herz? Die Bibel nennt das Sünde. Es hat sich was verkehrt. Es ist etwas groß geworden, was nicht hätte groß sein sollen. Und jetzt kommt das Spannende. Wir können das andere Sachen durchgehen. Will ich überhaupt Heilung? In all diesen Sachen will ich eigentlich wieder klar sehen können? Denn, ihr Lieben, das ist nämlich das Spannende. Wenn du anfängst zu sehen, dann kannst du nicht mehr leben wie vorher. Wenn du als Bartimäus wieder sehen kannst, dann kannst du dich nicht mehr in die Ecke setzen und sagen, ich bin so hilfsbedürftig. Du kannst sehen, fang an zu arbeiten. Entschuldigung, es ist so, dein Leben wird sich verändern und wir erahnen es. Und manchmal wollen wir es eigentlich nicht. Wenn du wieder sehen kannst, dann heißt das nämlich hinzugehen und sagen, es tut mir leid, es liegt an mir. Dann heißt es ist heiß und es ist unerträglich. Aber ihr, meine Lieben, seid mir eigentlich doch viel wichtiger als ein warmes oder kaltes Haus. Dann gehst du hin und sagst, Geld, ja, ich will weise damit umgehen, aber es soll mich nicht tyrannisieren. Ich lass los. Aber was bedeutet das? Lass los. Was hat er dann vor? Soll ich dann alles weggeben oder nicht? Und schon geht's wieder los. Wir haben Angst. Und deswegen lassen wir manchmal nicht los. Wir gehen noch eins weiter. Manchmal ist es nicht nur, dass wir gar nicht klar sehen wollen. Manch einer will klar sehen und merkt dann auf einmal, ich kann es gar nicht mehr. Ich würde gerne manche Sachen aufgeben. Ich würde manche Sachen gerne loslassen. Ich will ja gerne mich anders verhalten. Aber es geht nicht mehr. Es ist so tief in mir drin. Ich verfalle immer wieder rein. Und dann bist du an einem Punkt, wo dieser Text Evangelium ist. Weil dann kommt dieser Satz. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Es ist ein starker Satz. Seht ihr? Du hast jetzt viel gefragt, was du ändern kannst. Wie du dein Leben verändern kannst. Wie du näher an ihm rankommst, vielleicht liebevoller werden kannst. Und er sagt da, genug, was du probiert hast. Was willst du, was ich tun soll? Und wenn du an diesen Punkt gekommen bist, dann ist gute Nachricht. Bleib nicht bei dir. Geh genau damit zu ihm und nenne es ihn und sag es, ich will sehen können. Oder nein, ich bringe dir die Probleme, ich bringe dir meine Blindheit. Und hör auf zu entschuldigen, sei ganz ehrlich. Sag auch, ich habe mich drum rumgedrückt, ich habe es vorher erklärt. Ich habe gesagt, ich bin sparsam, aber eigentlich bin ich geizig. Ich habe gesagt, ja, ich plane nur gut voraus, aber eigentlich habe ich Angst und bin voller Sorgen. Ich warte auf Gerechtigkeit, dass der andere sich auch mal entschuldigt. Eigentlich bin ich bitter und ich bin mittlerweile von Hass verzehrt. Das ist in mir drin. Erklär es nicht mehr, entschuldige es nicht mehr, bring es ihm. Und dann wird er sein Wunder tun an dir. Und wird dich sehen lassen. Wie, das macht er immer ein bisschen anders. Aber heilen wird er wohl wahrscheinlich so, wie er es auch hier macht, durch einen gewissen Schritt, nämlich er öffnet uns die Augen und das Erste, und ich liebe diese Geschichte, das Erste, was Bartimäus sieht, wisst ihr, was das Erste ist? Nachdem er so geblendet von der Sonne, Jesus. Das Erste, was Bartimäus in seinem Leben vielleicht gesehen hat, ist das Angesicht von Jesus. Und in dem Moment sortiert sich alles und wird alles richtig. Leute, wenn wir anfangen, Jesus zu sehen und er uns die Augen öffnet und vielleicht schenkt, dass wir ihn wieder sehen können, dann sortieren sich all die anderen Dinge. Dann wird er wieder groß und die anderen Dinge werden wieder klein. Dann wird manches wieder in uns heil und es sortiert sich und du kannst wieder klar sehen. Nun sagt vielleicht der eine oder die andere, oh Mann, ich bin so oft schon zu ihm gegangen und ich habe gebetet, habe gesagt, ich schenke mir ein friedevolleres Herz oder ein liebevolleres Herz, aber es hat sich nichts verändert. Und wir bleiben kurz bei dem Punkt, bevor wir zum Abschluss kommen. Ja, vielleicht hat sich nichts verändert, weil wenn er dir Friede geschenkt hätte, wenn er dich glücklich gemacht hätte, wenn er dir einfach so Freude gegeben hätte, dann wärst du nicht mit der bitteren Wurzel in deinem Herzen, mit dem Dunklen zu ihm gegangen, was das eigentliche Problem ist. Versteht ihr? Manchmal schenkt er uns keinen Frieden, weil das der Untergang für uns wäre. Weil wir unruhig gemacht werden müssen, bis wir hingehen und sagen, okay, es geht nicht nur darum, dass ich endlich liebevoller werde, ich bringe dir die Ursachen davon, dass ich so denke, wie ich denke. Die Angst, die Sorge, die Bitterkeit, dass ich die Sicherheit eigentlich über dich stehe. Daher, dass ich dir eigentlich gar nicht mehr vertraue oder was auch immer. Er führt dich sozusagen zu dem Punkt. Und ich habe das selber schon erlebt und erlebe es immer wieder. Wenn ich anfange, ihn zu bitten, wirklich mich ihn sehen zu lassen, und dann wird es manchmal schwieriger und du hast das Gefühl, es wird viel schlimmer. Was ist denn los? Aber das ist, weil er dich genau dahin führt. Er bringt sozusagen mehr Unruhe rein, damit es am Ende heiler wird und du klar sehen kannst. Damit du wirklich die wirkliche Ursache ihm bringst und dein ehrliches Gebet bringst. Herr, ich bringe dir das. Was willst du, was ich für dich tun soll? Und dann legst du es wirklich auf den Tisch und sagst, eigentlich ist das das Problem. Hilf mir. Da helfe ich dir gern. Wird die Antwort sein. Und wir schließen mit den Folgen. Nur ganz kurzen Blick auf die Folgen. Die Folgen ist, wenn wir es ihm so bringen und er die Augen öffnet, wir haben schon gesagt, dass wir Jesus sehen können. Und wir lesen hier, dass er voller Freude war. Es kehrt eine Freude in dein Leben, wie sie vorher vielleicht noch nie da war. Nee, wie sie wahrscheinlich nicht da war. Weil ihn zu sehen, das schenkt uns so eine andere Art von Freude, wie nichts auf der Welt, die sie uns schenken kann. Und es wird eine Freude sein, ihn immer wieder zu sehen. Es kommt auch eine Friede rein, weil du hast diese Dunkelheiten ehrlich auf den Tisch gelegt. Worum es eigentlich geht, du hast es nicht mehr zugedeckt. Das, was dein Herz eigentlich gewurmt hat. Und er kümmert sich jetzt drum. Er vergibt auch, er reinigt. Und dann hast du wirklich Ruhe. Es kommt ein Friede rein, der vorher nicht da war. Und du fängst an, Gott zu loben. Vor den Menschen, wie auch immer. Und da muss keiner sagen, Lobpreis ist wichtig. Nein, es wird einfach rauskommen. Mann, er tut an meiner Seele Gutes. Und du, wenn du diese Lieder singst, dann ist es nicht nur, dass du die Lieder singst und überlegst, was bedeuten sie, sondern auf einmal kann deine Seele mitsingen und es sind nur Worte, die du sozusagen entleist, aber eigentlich ist eine innere Motivation sozusagen, die sagst, ja, so ist es. So ist es, danke, dir sei Dank. Oder ja, ich möchte dich sehen und ich möchte dir nah sein. Das ist mehr als alles andere und das ist eigentlich auch das Nächste, was er tut, heißt es, und er folgte ihm nach. Keine Aufforderung mehr, folge diesem Jesus nach, sondern ein Wunsch, eine Sehnsucht, ihm zu folgen, ihn im Alltag zu sehen, ihn zu erleben, zu hören, was willst du eigentlich zu den Dingen, die mich dabei beschäftigen? Wo bist du da? Und eine Kraft kommt in dein Leben, dass du jetzt hingehen kannst und sagst, es tut mir leid. Und ich bekenne dir das, wo ich schuldig war und unsere Beziehung verletzt habe, betrübt habe, ohne was der andere was sagen muss. Auf einmal kriegst du die Kraft dazu, dich zu entschuldigen. Du kriegst die Kraft dazu, Sachen zu ändern. Du kriegst die Kraft dazu, Sachen zu geben. Und du merkst auf einmal, ja, er ist wirklich der Wollen und Vollbringen wirkt. Doch entscheidend ist, was willst du, dass ich für dich tun soll? Dass wir da ehrlich antworten und sagen, ich möchte wieder sehen können. Und wenn er uns dann hinführt zu den Punkten, warum wir nicht sehen können, dass wir sagen, genau das, nimm das, heile du. Amen.